zweite Bye-Week liegt hinter uns. Die European League of Football hat ein Wochenende Pause gemacht und es ist doch einiges passiert. Bevor wir zu den Themen des Tages kommen, mir gegenüber sitzt Christian, unser RAN-Redaktionsinterner ELF-Chef. Die erste Frage an dich ist nicht inhaltlicher Natur, sondern hast du dich ein bisschen erholen können in dieser offiziellen 12. Spielwoche
der Saison? Oh ja, Mathis, das konnte ich. Ich habe ein paar Tage frei gemacht und innerhalb der ELF-Saison, ich denke, dir geht's ähnlich, machen wir das zu selten wahrscheinlich. Deswegen, ich bin voll wieder aufgeladen und ready für die zwei letzten Wochen. Was hast du gemacht während der Bye-Week?
Absolut gar nichts.
Oh.
Ich habe auch ein paar Tage frei gemacht. Ich habe mir das mal gegönnt.
Sehr schön.
Leider hat es unseren kongenialen dritten Kollegen in der Runde bisschen mitgenommen. Der ist erkrankt, erkältet, deswegen heute nur zu dritt. Ansonsten würde da Christoph Icke
heute Dommisch nur zu sitzen. Dritt?
Heute zu nur zweit. Zu zweit, sonst wären wir zu dritt. Dankeschön.
Ich weiß nicht, wen du noch mitgebracht hast.
Aber nur die Stimme in meinem Kopf. Aber Stichwort mitgebracht. Ganz tatenlos warst du nämlich nicht, denn wir wollen noch nicht zu präzise, noch nicht zu spezifisch werden, aber wir haben eine neue Stimme in den kommenden Tagen bei uns an einem Mikrofon.
Du teast das schon ein bisschen an, mag ich. Ja, eine Situation gibt es am Wochenende und zwar sind wir ein bisschen dünn auf der Expertensituation.
Position,
Hilfe, aber eine Situation ist es auch. Wir müssen jemand Neues ranbringen für eines der beiden Spiele. Ich will gar nicht zu viel verraten. Am Sonntag vor den Fernsehgeräten oder auf Join könnt ihr sehen, wen wir akquiriert haben für die heiße Saisonphase, für dieses Spiel. Ich darf es leider oder will es leider nicht verraten, weil ihr müsst ja beide Spiele schauen, natürlich. Aber am Sonntag eine neue Stimme, ein neuer Experte, der sein Debüt bei uns gibt. Ich bin sehr aufgeregt.
Wie funktioniert das für alle draußen? Weil du bist ja tatsächlich bei uns derjenige, der für die Orga, die Organisation der ELF-Sendung, verantwortlich ist. Du bekommst von unserer Dienstplan-Koordinatorin ein großes rotes Ausrufezeichen in deinen Posteingang. Ja. Uns fehlt hier jemand. Und dann wird gebrainstormt.
Dann wird gebrainstormt und natürlich müssen wir an der Stelle jetzt einmal erwähnen, wir haben beide einen Chef, der wirklich sich um diese Dinge hauptverantwortlich kümmert. Und der hatte eine sehr, sehr gute Idee, wen wir anrufen könnten, haben wir gemacht. Und der Rest geht dann so seinen Weg. Also da gehören natürlich ein paar Leute dazu, ist nicht so einfach. Die Person kriegt ja auch einen Pfennig für den Einsatz. Es müssen Reisen gebucht werden und so weiter und so fort. Da müssten dann schon ein bisschen was organisiert werden, aber grundsätzlich läuft das genauso, wie du es gesagt hast. Da wird einmal gebrainstormt und dann wird der Hörer in die Hand genommen.
Und du hast dir ein paar Worte überlegt und wolltest die Person richtig anwerben und ist ihr ins Wort gefallen und gesagt, Christian, brauchst du nicht weitersprechen.
Ja.
Bin dabei. Okay, also am Sonntag, du hast die Uhrzeit jetzt nicht gesagt.
Nein.
Deswegen nenne ich sie auch nicht am Sonntag.
Einschalten.
Irgendwann nach 12.45 Uhr. Neue Stimme. Wir haben die Bye-Week angesprochen. Die war ursprünglich mal installiert worden, weil in der Woche ganz viele internationale Länderspiele stattfinden sollen. Ich glaube, Deutschland und Österreich zum Beispiel dieses Jahr gegeneinander, meine ich, die haben das jetzt in den Oktober geschoben.
Ja.
Also gab es tatsächlich mal ein bisschen die Möglichkeit, sich zu entspannen für Spieler und Coaches. Das letzte Spiel, das wir zusammen gemacht haben, waren die Frankfurt Galaxy und die Nordic Storm. Und die Nordic Storm Coaches haben uns vorher gesagt, der Head Coach John Schub, der Defensive Coordinator, dessen Name mir jetzt gerade Brandon Noble. Brandon heißt er, genau. Die haben uns gesagt, also heute bloß nicht verlieren, denn wenn du danach spielfrei hast, kriegst du diesen Geschmack nicht aus dem Mund raus. Also ich weiß nicht, wie sie die sich entspannt haben. Und ich glaube auch im Front Office der Liga war es nicht ganz entspannt.
Nein.
Es war im Gegenteil sogar eher eine ziemlich geschäftige Woche. Wir wollen das noch einmal umreißen. Es haben sich mittlerweile fast 10 Franchises zusammengetan in der European Football Alliance. Das ist alles öffentlich gemacht worden, deswegen können wir das ohne Probleme hier nochmal umreißen. Die ganz klar angeprangert haben, dass einige Dinge in dieser Liga nicht so laufen, wie sie es gerne hätten. Unter anderem ging es da zum Beispiel um Transparenz, wo ist wie viel Geld und wo geht wie viel Geld hin. Und auch aufgrund einer gewissen sportlichen Diskrepanz, die es immer schon gab in der ELF, in diesen 4, bald 5 Jahren, genauso wie auch immer schon in der NFL zum Beispiel. Aber es sollte alles ein bisschen strukturierter laufen. Der mittlerweile vorletzte Schritt war dann, dass sich die sportliche Leitung aufgrund dieses Drucks verabschiedet hat. Patrick Isume, Andreas Nommensen und Frank Wendorf. Der eine der Commissioner, der andere bei uns der Experte und Frank Wendorf, der ein bisschen mehr hinter den Kulissen agiert,
Ja, man sollte noch erklären, Frank Wendorf, wolltest du es gerade sagen, Nomi ist natürlich nicht nur unser hochgeschätzter Experte. Frank und Nomi machen wirklich, wirklich viel in dieser Liga hinter den Kulissen. Frank kümmert sich wirklich von A bis Z um diese komplette Produktion von den Spielen. Frank Wendorf, wer schon mal bei einem ELF-Spiel war, das im Fernsehen übertragen wird, der wird dem, sage ich, schon mal begegnet sein. Weil in der Regel ist er an einem der beiden Spiele, ähnlich wie wir ja meistens, und schaut, dass dort alles beim Rechten ist.
Also es geht zum Beispiel Monate vor der Saison schon um, passen die Stadien?
Ja, genau.
Solche Sachen, dass nicht auf dem Trainingsplatz nur gespielt wird, um mal einen kleinen Punkt
das sind, zu nennen. Und passen die Stadien, das hört sich wie eine einfache Frage an, ne? Haben die ein paar Sitzplätze, passen da so und so viele Leute rein? Da geht es darum, wo werden die Kameras positioniert? Haben die WLAN, verlässliches WLAN, damit Stats eingetragen werden können und solche Dinge, was tatsächlich nicht überall dann immer so perfekt funktioniert? Gibt es genug Strom für alles, was zu so einem Football-Game, der jetzt zum Beispiel in der Pre-Game-Party oder sonst was, zur Stadionbeschallung, also hört man den Ref, wenn man im Stadion sitzt, lauter solche Sachen, das hört sich banal an, aber da kann so viel schief gehen und das ist tatsächlich ein bisschen ein stressiger Job, glaube ich. Also die komplette sportliche Team, hast du gesagt, die haben ihr Office in Hamburg, hat sich verabschiedet.
Genau, hat sich noch nicht direkt verabschiedet, sondern hat zum Saisonende angekündigt, dass sie dass sie ihre Ämter, wenn man so sagen möchte, niederlegen werden. Kurz darauf hat dann auch die Geschäftsführung unter Čelko Karajčas Leitung gesagt, dass er zum Saisonende aus seiner Rolle als Geschäftsführer ausscheiden wird. Das klingt in der Formulierung schon mal direkt so, er wird sicherlich noch irgendwie hinter den Kulissen, es ist ja auch seine Liga, sicherlich noch irgendwie Teil des Ganzen sein. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Denn in dieser spielfreien Woche haben sich die Franchises mit der Liga getroffen, haben ein Meeting abgehalten und sich geeinigt. Einerseits darauf eben, dass Čelko Karajčas nicht mehr tätig sein wird ab Saisonende und dass mit Ingo Schiller, und zwar mit sofortiger Wirkung, also ab vergangener Woche Donnerstag war es, glaube ich, ein neuer CEO, ein neuer Co-CEO, Geschäftsführer für die Liga verantwortlich ist. Ingo Schiller, der vorher bei Borussia Mönchengladbach war, bei Hertha Berlin, und der auch eine Agentur leitet, und da zitiere ich direkt aus der Pressemitteilung, mit Fokus auf Unternehmensführung, Strukturentwicklung und Mediation. Ohne ganz so tief drin zu stecken in dieser Ebene der Liga, hört sich das an, als könnte jedes Unternehmen von einem solchen Menschen profitieren. Was nehmen wir denn jetzt mit für die nächsten 5 Wochen, das Saisonende und dann auch vielleicht längerfristig für die Liga?
Was wir für die nächsten 5 Wochen mitnehmen, ist erstmal, dass es eine komplette Eskalation vermieden wird. Nämlich, wir haben zugegebenermaßen noch keine Stellungnahme der EFA gehört, aber wir gehen beide davon aus, so wie die Pressemitteilung geschrieben ist, dass das einvernehmlich passiert ist, weil zumindest in der Pressemitteilung sich bei Čelko bedankt wird. Das hört sich für mich an, als wäre das passiert, dieser Move im Sinne der Franchises. Wir müssen jetzt noch abwarten, ob die sagen, yo, wir sind jetzt top zufrieden, oder ob, das ist natürlich ein Prozess, der weitergeht, aber ich gehe davon aus, diese Saison wird erstmal zu Ende gespielt und es ist für mich auch ein positives Zeichen für die Zukunft der Liga. Aber so weit würde ich jetzt noch nicht blicken wollen, aber für dieses Jahr erstmal ist es wirklich, wirklich gut. Ich bin froh, dass passiert ist und hoffe, dass alle Parteien wieder ein bisschen näher zusammenkommen. Mein Lieblingsjob von Ingo Schiller ist der des Mediators, weil das wird offensichtlich gebraucht und das kann er auf jeden Fall einfließen lassen in sein neues Amt.
Was wir viel gehört haben in den letzten Jahren schon, diese EFA ist nicht ganz neu und gab es auch schon mal mit einem anderen Namen, ich glaube FFA war es vorher, aber an sich auch für jeden, das ist auch überhaupt kein Geheimnis, die ELF wurde von oben nach unten ins Leben gerufen, da gab es die Ligaspitze und dann kamen die Franchises dazu, also genau andersrum wie dieses Dreieck, die Pyramide in der NFL zum Beispiel besteht, da gab es erst die Basis mit den Franchises und dann irgendwann hat man sich auf einen Liga-Chef, auf einen Commissioner geeinigt und es hört sich so an, als hätte man jetzt zumindest mal die Basis geschaffen, dass die Franchises auch in diese Richtung mitsprechen können. Denn klar, der Commissioner, der Liga-Chef, der Geschäftsführer arbeitet für die Liga, aber die Liga gibt es ohne die Franchises nicht. Genauso wie andersrum auch nicht. Dieses Mitspracherecht und die Transparenz, die da schon so ein bisschen mitschwingt in diesen Äußerungen, die wir da gelesen haben. Es scheint ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen zu sein. Für uns, für mich persönlich ist es am besten, weil ich ja diesen Sport liebe, genau wie du, genau wie wir, Christoph und viele in der Redaktion und von euch da draußen. Ich liebe diesen Sport, habe viel Spaß an der Liga. So nah dran sind wir an American Football sonst absolut alle niemals. Ja. Deswegen ist das so großartig, dass das vor den Playoffs jetzt passiert ist, weil für den Augenblick ich es für ausgeschlossen halte, dass jetzt noch irgendwo so ein Hintergrundrauschen bleibt für das kommende Wochenende und das darauffolgende mit Playoff-Rennen. Wer schafft's? Wir haben noch drei Plätze frei, eigentlich noch zwei Plätze frei, noch 7 bis 8 Teams, die sich drum streiten. Darum soll es gehen. Ja. Wir haben danach 6 Playoff-Spiele, darum 5 Playoff-Spiele, darum muss es gehen.
Ja, und viele dieser Franchises, die der EFA angehören, sind in diesem Rennen um die letzten Playoff-Plätze. Und da ist es wichtig, dass das Thema jetzt erstmal nicht vom Tisch, aber erstmal geregelt ist oder sich in eine Richtung entwickelt, die gut für sie ist, weil man sich jetzt wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und genau das wollen wir jetzt auch machen und aufs Playoff-Picture gucken.
Stand jetzt. Es sind noch 2 ganze Spieltage. Diesen Samstag und Sonntag, kommende Woche. Stand jetzt hätten die Vienna Vikings, die Champions von 2022, spielfrei. Genauso wie die Munich Ravens, die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zur Vorsaison. 4-5 wären gerade Stuttgart Surge gegen Madrid Bravos, ja, und 3-6 Nordic Storm gegen Rhein Fire in der Wildcard-Woche. Auch wenn sich das natürlich verschieben wird, weil einige der Teams noch direkt gegeneinander spielen. Ein Traum für einen europäischen Football-Fan. Diese 6 Teams in dieser Konstellation in der Postseason.
Wär geil. Würde ich so unterschreiben. Aber da gibt es ja noch ein paar Teams, die das verhindern wollen, die selber da dabei sein wollen. Und wer sich die Folge letzte Woche angehört hat, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, was unsere Tipps sind, welche Teams noch...
Kann man sich die Folge noch anhören?
Natürlich kann man sie sich noch anhören auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe mir das nochmal angehört, unsere Tipps. Hm. Und keiner von uns, wir haben insgesamt 4 Tipps abgegeben, jeder 2 für Plätze 5 und 6. Keiner von uns hat die mit Madrid Bravos in die Postseason getippt. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach heute ein bisschen ausführlicher über die sprechen, weil die einen großen Vorteil eigentlich haben. Das haben wir auch erwähnt letzte Woche. Die haben einen Sieg mehr als, also nochmal kurz zur Einordnung, die 4 Division Champions, du hast es schon gesagt, die stehen eigentlich fest. Warum eigentlich?
Weil Stuttgart noch einen Sieg braucht, aber jetzt gegen Köln und kommende Woche gegen Fehervar spielt. Mindestens 1 davon werden sie. Sie werden beide Spiele gewinnen.
Genau. Die 4 Division Champs landen auf den Plätzen 1 bis 4. Je nach Anzahl Siege werden die halt gerankt und aufgrund der Tiebreaker, Strength of Victory, auch dazu haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen. Sprich, es sind nur noch 2 Playoff-Plätze realistisch zu vergeben. Also realistisch, weil Stuttgart eigentlich diesen Playoff-Platz, mindestens die 4, sicher hat. 7 Teams streiten sich um 2 Plätze und die Madrid Bravos haben einen großen Vorteil. Sie haben einen Sieg mehr bei 2 verbleibenden Spielen als die 3 Verfolger dahinter.
Paris,
Paris,
Prag und Rhein Fire, Paris und Prag.
Ja.
Ja.
Und 2 Siege mehr
als Wroclaw, Tirol und Frankfurt.
Genau. Was, ihr merkt schon, bei 2 verbleibenden Spielen es für diese 3 Teams dort hinten sehr, sehr, sehr schwierig macht, noch an Madrid vorbeizuziehen.
Hat von uns jemand auf Tirol getippt? Ich kann mich nicht...
Ja. Wir haben natürlich erst nach der letzten Woche die Playoff-Chancen mal wirklich berechnet. In der Podcast-Folge, wenn ihr sie auf Spotify gesehen habt als Video, da waren die schon, waren schon die Strength of Victories so drinne. Tirol hat tatsächlich eine 1,5%ige Chance, die Postseason noch zu erreichen. Mattes glaubt an sie. Ich bin
ja,
sehr,
jetzt nicht mehr, nachdem sehr, ich deine sehr, Berechnung sehr, gesehen
sehr,
habe.
Sehr gespannt. Shoutout an JetGPT, das die Berechnung für mich durchgeführt hat. Ich habe es mehrfach gecheckt. Das stimmt so. Quelle Christian Koch. Auf jeden Fall.
Ihr habt es hier gehört.
Das Team mit den höchsten Playoff-Chancen. Über das haben wir gar nicht gesprochen. Warum nicht, Mattes?
Mit den höchsten Playoff-Chancen? Also,
ja, also nach den 4 Division-Champs.
Das sind die Madrid Bravos mit ihrer 7-3 Bilanz. Warum würde ich zum Beispiel jetzt gerade sagen, sie kommen nicht in die Playoffs aufgrund ihres Restprogramms?
Genau.
Weil das ein sehr schwieriges
ist. Ja. 69,7% Chance auf die Postseason haben sie dennoch. Mhm. Da ist auch die ungefähre Stärke des Gegners oder der verbleibenden Gegner mit eingerechnet. Sie spielen noch gegen die Munich Ravens und zwar an diesem Spieltag. Und dann noch gegen Frankfurt Galaxy. Was spricht eigentlich für die in diesen zwei verbleibenden Spielen?
Also man könnte, wenn man wollte, man merkt übrigens, dass wir das vorher abgesprochen haben, sehr schöne Überleitung. Man könnte, wenn man wollte, die Debatte um den wertvollsten Spieler der Liga zu einer rein spanischen Geschichte machen.
Also, weil beides keine Spanier
genau, sind. Genau, es geht nicht um die Nationalität der beiden Spieler, sondern um die Nationalität des Teams. Bei den Madrid Bravos spielt Reed Sinnott als Quarterback und Aaron Cruickshank als Wide Receiver. Reed Sinnott hat ein paar Jahre in der NFL gespielt, war Backup, zwar nur, aber Backup von Leuten wie Jalen Hurts,
ja.
Joe Burrow, hat bei Cincinnati gespielt, bei Miami gespielt und in Philadelphia. Aaron Cruickshank war an der Universität Rutgers und hat dann bei den Green Bay Packers mit trainieren dürfen. Also sie haben die Credentials.
Mhm.
Das heißt noch nicht ganz so viel, weil das haben ganz viele von denen, die hier rüberkommen. Aber diese beiden haben die Credentials und spielen auch so. Aaron Cruickshank hat die meisten Catches, Receiving Yards und Receiving Touchdowns in der Liga. Reed Sinnott mit einem kleinen Sternchen hat die meisten Passing Yards und Passing Touchdowns. Also in beiden Statistiken wäre Jadrian Clark, wenn man seine Statistiken hochrechnet, noch ein kleines bisschen weiter vorne, weil ja für Clark für den Nordic Storm ein Spiel nicht ausgetragen wurde. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben, drüber gesprochen, wer denn von den beiden jetzt eigentlich mehr Anteil am Erfolg hat und haben ganz schnell gemerkt, das müssen wir eigentlich im Podcast machen. Ist ein Quarterback oder ein Wide Receiver mit solchen Statistiken relevanter für seine Mannschaft?
Ich würde das nicht über die Relevanz machen. Was feststeht, ist, der MVP 2025 für mich ist ein Madrid Bravo.
Steht schon fest.
Das steht für mich fest, weil, obwohl der wichtigste Faktor fehlt noch, sie müssen natürlich die Postseason erreichen. Da waren wir uns einig, immer wenn es in jeder Sportart ist das ein bisschen unterschiedlich, was die Kriterien sind. Beim Basketball zum Beispiel ist der Teamerfolg in der NBA sehr wichtig, um MVP zu werden. Da geht das meistens an den besten Spieler des besten Teams. Das ist beim Football nicht unbedingt der Fall, aber die Postseason erreichen, das muss, glaube ich, schon das Minimal.
Sie haben eine 69%ige Chance.
So. Also die Madrid Bravos erreichen die Postseason und dann wird Reed Sinnott der MVP dieses Jahr, weil der Quarterback immer der Grundbaustein des Erfolgs eines einzelnen Teams ist. Da kann gerne der Wide Receiver Offensive Player of the Year werden, dafür ist dieser Award ja da, um quasi den wirklich besten offensiven Spieler einen feuchten Händedruck noch und eine Trophäe zu geben, aber beim Football erfahrungsgemäß wird der MVP der Liga fast immer ein Quarterback, weil einfach mit einem Quarterback eine Offensive steht und fällt. Wenn da, nimm Reed Sinnott raus aus dieser Offensive und da funktioniert nichts mehr, nimm Cruickshank raus und diese Offensive macht trotzdem noch 30 Punkte pro Spiel.
Also
er ist der wichtigste Spieler für diese Offensive in meinen Augen.
Cruickshank.
Nein.
Cruickshank hat fast die Hälfte der Receiving Yards dieses Teams. Fast die Hälfte der Touchdowns. Und das würde ich Ihnen, wir sind am Sonntag in Unterhaching.
Yes.
Ich darf das Spiel kommentieren. Du bist im Übertragungswagen in der Regie.
Ja.
Christoph wird hoffentlich wieder fit und mit dabei sein als Moderator unten am Feld. Und ich werde versuchen, beide, Sinnott und Cruickshank, einmal zu fragen danach, was sie lieber haben. Vor allem Cruickshank. Einen 2-Yard-Screen, den er kurz zugeworfen bekommt, bei dem ich sage, den muss jeder Quarterback anbringen, den er 60, 70, 80 Yards in die Endzone trägt oder einen ganz langen Ball, den er quasi schon nach 60 Yards in der Luft fängt. Denn ersteres passiert sehr, sehr regelmäßig in dieser Saison. Ja, Cruickshank ist schnell und kann auch lange Routen laufen und dann tiefe Bälle fangen, aber die kurzen Bälle, die er fängt, die sind so einfach und so game-breaking, nicht weil der Wurf so geil ist, sondern weil Cruickshank so viel danach daraus macht. Gefühlt in jedem Spiel hat er diese Catches, diese Plays oder auch manchmal Laufspielzüge, wo er 95% des Plays kreiert.
Ja.
Natürlich ist Reed Sinnott super. Also in den besten Phasen dieser Saison spielen die Madrid Bravos auf einfach. Auf einem
Easy Mode.
Easy Mode. das hat auch zu tun mit ihrem Head Coach Andrew Weidinger, der auch Offensive Coordinator ist, der bei Ryan Fire war, zwei Titel geholt hat, der ein wirklich tolles Team zusammengestellt hat in der Offense. Mhm. Und es sieht manchmal wirklich simpel aus, wie sie spielen. Ja. Und locker, flockig und leicht.
Ja.
Aber wenn es mal tricky wird, geht der Blick sofort zu Cruikshank. Und zwar auch sofort mit, er braucht jetzt den Ball. Ich muss ihm jetzt den Ball geben. Irgendwas wird er damit schon machen.
Ja.
Und das machst du bei einem Screen oder Swing Pass viel einfacher als bei einem tiefen Ball. Und es wird trotzdem regelmäßig was draus.
Ja.
Ich finde, als Narrativ nach Madre London im ersten Jahr mal wieder einem Nicht-Quarterback den MVP zu geben, du bist zu sehr darauf fokussiert oder viele sind zu Recht zu sehr darauf fokussiert, dass er aus der NFL kommt. Was absolut richtig ist. Aber das ist ja jetzt nicht mehr wichtig.
Das Narrativ ist in so einer MVP-Entscheidung tatsächlich auch immer wichtig. Und Reed Sinnott ist das, was die ELF natürlich auch gerne, ist die Person, dem die ELF gerne diesen Award überreichen würde, weil das natürlich wieder für ein Medienecho sorgt. Ne? Vielleicht wird das auch in Amerika aufgegriffen. Ex-NFL-Quarterback wird MVP in der europäischen Liga. Der kennt, die Football-Welt ist ja klein, jeder kennt noch, also auch global gesehen, irgendwo klein, weil jeder kennt irgendjemand, der jemand kennt, der mal mit einem gespielt hat.
Spoiler zu unserem nächsten Thema.
Machen wir das. Ja, genau, aber das hilft ihm auf jeden Fall. Und natürlich ist es irgendwo falsch, dass man aufgrund einer Storyline den MVP bekommt, aber Quarterback, Posterboy, Ex-NFL, in Anführungszeichen Star, bei ihm passt einfach alles. Er hat die meisten Yards, die meisten Touchdowns. Warum nicht?
Warum nicht? Wenn sie es nicht schaffen, ist Cruikshank dann für dich trotzdem der Offensive Player of the Year?
Ja, das ist gelockt.
Es kann realistisch nichts mehr passieren, um das noch zu ändern.
Nein, Aaron Cruikshank wird einen Award bei den ELF Honors in die Hand Honors, jetzt wird's richtig schlimm, bei den ELF Honors einen Award in die Hand gedrückt bekommen. Und das wird mindestens der Offensive Player of the Year, wenn es gut läuft, vielleicht sogar MVP, aber ich glaube nicht daran.
Wird sich das ändern, wenn, und wir kommen zum nächsten Madrid Bravo-Star, über den wir noch viel zu wenig gesprochen haben in dieser Saison, weil er eben leider in Madrid spielt und Madrid zu uns hier zur Redaktion in München ein recht weiter Weg ist, wir jetzt zum ersten Mal die Bravos im Fernsehen zeigen, wird vielleicht ein Deutscher, der in Spanien spielt und zeitnah in die USA gehen könnte, wird er auch einen Award bekommen. Justus Selig. Er beginnt gerade erst das dritte Jahrzehnt seines Lebens. Der ist 20 Jahre jung, hat bisher nur 6 Spiele gemacht, weil er eine Weile verletzt war, hat aber auf ganzer Linie überzeugen können.
Ja.
Und wir haben nicht alle Rookies so im Blick, wie es zum Beispiel in der NFL ist, weil es einfach schwieriger zu verfolgen ist. Aber also wenn der nicht Newcomer of the Year wird oder Rookie of the Year.
Er hat ja sogar doppelte Chancen, weil die ELF macht, glaube ich, den Rookie of the Year und einen Offensive Rookie of the Year. Also sie vergeben 3 Rookie Awards, meine ich. Den Offensive, Defensive und dann noch einen über in einer anderen Sphäre unterwegs. Also die geben gerne Awards raus, geben dieses Jahr auch noch neue Awards raus, wie zum Beispiel den Comeback Player of the Year. Also diese Awards-Verleihung wird von Jahr zu Jahr größer und Justus Selig, würde ich sagen, hat gute Chancen. Merkt euch diesen Namen, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Das ist wirklich eins unserer deutschen Megatalente aktuell.
Running Back? 480 Receiving Yards und 5 Touchdowns, 330 Rushing Yards und 3 Touchdowns. Ja. Der wird die 1000 Yards knacken, vielleicht noch die 10 Touchdowns. Ja.
Genau.
Und das dann in nur 7 oder 8 Spielen.
Und das Ganze im zarten Alter von, du hast gesagt, 20 Jahren. Wer mehr über ihn wissen möchte, Ike hat mit ihm schon gesprochen und ein paar interessante Aussagen hat er gemacht zu, wo er herkommt und wie er in der ELF gelandet ist und vor allem, was Yassir Raji damit zu tun hat.
Das ist eine übelste Ehre, vor allem, weil es halt mein erstes Jahr nicht nur ELF ist, sondern mein erstes Herrenjahr. Also viele so kommen von der GFL erst hoch und arbeiten sich so ein bisschen die Ränge hoch. Und also bei mir war das, ich sag mal, eine Mischung aus Glück und Vorbereitung sozusagen. Also wie ich überhaupt in die Mannschaft nach Madrid gekommen bin, ist, weil Yassir Raji, die ELF-Legende, früher in Dresden mein Coach war. Der hat früher, als ich damals hier U13 gespielt habe, war der halt der U13-Coach und da war ich mit dem halt schon gut und dann, keine Ahnung, zwischen über die Jahre, ich bin in Dresden angefangen, dann bin ich ja nach Schwäbisch Hall gegangen und so, da hat man sich mal gesehen und man hat mal geschrieben und der Typ ist ja extrem lustig und macht seine Memes und so und da habe ich mal drauf reagiert und so, man bleibt so in Kontakt und dann irgendwie so letzten Herbst ging es dann los, wo der so mal geschrieben hat, so hier, wie sieht's denn aus? Hast du, der, ich glaube, seine allererste Nachricht war so, hast du Bock auf eine NFL-Style-Offense und Sonne und gutes Wetter? Und ich so, ja, mal schauen du hier, ne, bla bla bla. Und dann wollte ich eigentlich, ich habe eigentlich erst, habe ich so geschrieben, so, nee, hier, guck, ich gehe von Academy dann direkt zu College und so, bla bla bla. Und dann, aber irgendwie ist es dann weitergegangen und dann hat von der Academy, unser GM, hat dann so gefragt, hier, könntest du noch ELF gehen für eine Saison, um so richtig Tape zu sammeln? Eine volle Saison, weil die Academy, auch wenn die Academy ein mega geiler Ort ist, die haben halt leider nicht so viele Spieler oder noch nicht, das wächst gerade. Also was die nächstes Jahr für Spieler haben, ist auch geisteskrank. Aber so, das wächst ja Stück für Stück und deswegen hatte ich nur, ich sag mal, eine begrenzte Anzahl an Spiele. Und dementsprechend hat er so gesagt, hier kannst du eine volle Saison mitspielen, um nochmal richtig Tape zu sammeln. Und ich so, yo, safe, kein Ding. Ich habe ja viele Leute in der ELF, viele Coaches, vor allem in Stuttgart und halt in München habe ich viele Leute, also wäre ich ja easy zu einer so einer Mannschaft halt hingegangen. Und dann habe ich irgendwie mit Yassir geredet und so, hier, yo, ich gehe jetzt wahrscheinlich nach Stuttgart, so mäßig habe ich, glaube ich, gesagt. Und er so, warte mal ganz kurz, du gehst jetzt doch in die ELF. Und dann sind wir richtig ins Reden gekommen. Und dann hat mich, kurz danach hat mich der Head Coach von Madrid, der Andrew Whiting, hat mich angerufen. Und dann, ja, kam das alles so ins Rollen. Und dann war das schon eine schwere Entscheidung, weil auf einmal habe ich dann mit Ryan Fire, Stuttgart und Madrid gleichzeitig geredet. Und das also drei mega gute Teams ja auf einmal. Und das war wirklich eine Luxusentscheidung, sage ich mal. Und dann habe ich aber gesagt, hier, guck mal, ich werde bestimmt irgendwann noch in Deutschland spielen und da hatte ich noch kein Offer, so da dachte ich ja, da werde ich in Deutschland vielleicht auch studieren. Da will ich nochmal irgendwann im Ausland sein und da habe ich gesagt, hier komm, Spanien, Abfahrt.
Spanien, Abfahrt.
Vamos.
Vamos. Ja, hat was. Einfach so mal ein Jahr Auslandsluft schnuppern. Vor allem, der ist super jung. Der
Ja.
geht jetzt erst an die Uni und lebt schon so ein bisschen seinen Traum. Das ist schon beneidenswert, so ein bisschen, ne? Wenn
Ja,
man in so
und
einem 9-to-5-Office-Job.
also, Justus, Christian beneidet dich sehr.
Ja.
Es ist eine wirklich coole Story. Wir wünschen dir jetzt schon alles Gute, auch wenn wir uns ja am Sonntag erst kennenlernen. Der hat schon Angebote von
Ja.
wirklichen US-Colleges. Also ich könnte auch an ein College gehen und da halt bezahlen, um dort irgendwie mich mit dem Team umziehen zu dürfen. Aber er hat halt Angebote von Army zum Beispiel, also von der Universität, von UAB, University of Alabama, Birmingham, wo ein ehemaliger ELF-Coach ist. Da gibt es auch eine Connection schon.
Genau.
Man wird auf den jungen Mann richtig aufmerksam in
Genau.
den USA.
Also es hat sich gelohnt, dieses Tape-Sammeln in der ELF, was ihm seine NFL Academy Coaches ans Herz gelegt haben. Er kriegt eben diese Division One-Angebote, die er haben wollte, und das ist wirklich, wirklich geil. Also aus dieser, mit dieser deutschen Brille einfach you go, Justus, viel Erfolg. Bin sehr gespannt, ihn am Sonntag zum ersten Mal halt zu sehen. Auch. Und ein bisschen, wir werden sicher die Zeit finden, kurz mit ihm zu quatschen, vor dem
Muss.
Spiel, nach dem Spiel. Vielleicht steht er sogar als Man of the Match bei uns am Mikrofon. Schauen wir mal. Bin wirklich sehr gespannt. Und eins wollte ich noch sagen, du hast diese Connection angesprochen. Bei UAB Run Game Coordinator ist dort ein gewisser Danny Mitchell. Der hat 2022 im zweiten Jahr mit den Vienna Vikings die European League of Football gewonnen als Offensive Coordinator dort. Das hilft natürlich. Wenn man jemand hat, der Beziehungen nach Europa hat, der hier noch Leute kennt, der wird sicher einen, so Whitinger oder so, wird den sicher mal angeklopft haben, hey, ich habe hier jemand, der eigentlich recht interessant ist. Hilft auf jeden Fall. Und es hilft immer, mehr Deutsche am College zu haben, mehr, die eine Chance haben, vielleicht in die NFL-Richtung zu gucken und einfach diesen Sport größer, populärer und globaler machen.
Hast du sehr schön gesagt. Kommen wir wieder
Nein, ich bin
zurück.
Fan. Ich bin Fan, Justus. Let's go.
Kommen wir wieder zurück zum verhältnismäßig trockenen Football aktuellen am Wochenende. Madrid oder München oder noch ein anderes Thema?
Nein, ich will, warum wir so viel über Madrid sprechen diese Woche, es ist vielleicht auch wirklich ein bisschen Scham, dass wir die einfach rausgevotet haben aus den Playoffs bei unseren Predictions. Also vielleicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Die haben wirklich zwei schwere Spiele und das fängt eben an mit München
Ja.
dieses Wochenende.
Die natürlich auch spielfrei hatten,
Ja.
die aber auch jetzt schon die spielfreie Woche in den Playoffs zumindest mal in der Hand haben, noch nicht sicher.
Ihr
Sie
seht es auf
sollten
Platz 2.
vorsichtshalber noch diese letzten beiden Spiele gewinnen, erst jetzt gegen Madrid und dann gegen die Wroclaw Panthers, die am letzten Spieltag schon raus sein können aus dem Rennen um die Playoffs. Vielleicht hilft es den Münchnern. Marvin Rudge ist wieder zurück. Das wird dem Team definitiv nicht schaden. Und ich glaube, dass die Ravens von Coaches und Spielern so aufgestellt sind in diesem Jahr, dass das keine Ablenkung war, diese Spielfreiwoche, sondern den Fokus eher noch präzisiert hat. Also noch punktueller auf dieses Spiel, auf den Saisonendspurt. Denn auch wenn es München ja erst jetzt seit in der dritten Saison gibt, die hatten immer schon diesen Plan, wo es hingehen soll, und gefühlt sind sie dieses Jahr da, und vor allem, was die Mentalität angeht. Ich glaube, dass München voll fokussiert sein wird. Und so leid es mir tut für Justus und für Reed Sinnott und für Aaron Cruickshank, mit dem Publikum am Sonntag, ohne Anreisezeit, sind die Ravens für mich Favoriten in diesem Spiel. Mhm. Das und das Ende von Madrid, genauso wie es andersrum natürlich absolut nicht das Ende wäre, für München dieses Spiel zu verlieren. Aber die Vorzeichen sind aus meiner Sicht klar auf Rabe gestellt.
Mhm. Ja, okay. Okay. Bei München geht diese Entwicklung ja wirklich Stück für Stück. Du hast es gerade angesprochen. Im ersten Jahr haben sie die Playoffs knapp verpasst. Im zweiten Jahr waren sie in den Playoffs, aber sind halt gegen Paris direkt ausgeschieden. Und jetzt, dieses Jahr, kommen sie als vielleicht sogar mit einer Bye-Week rein. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, würde ich sagen. Und die geht nur weiter, ne? Wenn sie wirklich diese Bye-Weeks sich holen, dann wer weiß, was dieses Jahr drin ist.
Auf jeden Fall noch ein weiteres quasi Heimspiel auch für uns. Mhm. Nicht, weil wir parteiisch sind, sondern weil wir in München angewurzelt sind momentan hier mit der Redaktion.
Die Anreise ist einfach leichter als nach Kopenhagen oder sonst wo.
Ein anderes Team, über das wir vergangene Woche gesprochen hatten, wir wollen es aber hier nochmal erwähnen und Ihnen noch die Ihnen gebührende Zeit geben. Bestand im Spiel gegen die Berlin Thunder vor jetzt anderthalb Wochen quasi aus zwei Männern, zwei Spielern, dem Quarterback Chad Jeffries und dem Wide Receiver Harlan Quofi. Der eine hat einen Rekord egalisiert, der andere hat einen neuen aufgestellt. Kurz zu den Zahlen. Chad Jeffries, 22 von 24, 91,6% Completion Percentage, 306 Yards und 8 Touchdowns. Ja. Das hatte Jadrian Clark schon mal. Es ist kein neuer Rekord, aber es ist ein neuer Rekord. Ja. Harlan Quofi hat dem Ganzen noch einen oben drauf gesetzt. 9 Catches für 154 Yards und 6 Touchdowns. Das ist ein wirklich rekordiger Rekord. Tatsächlich eine neue Bestmarke. Und sie sind nicht nur jetzt gerade auf dem Sixth Seed, auf dem sechsten Platz im Playoff-Ranking. Sie haben auch noch es, und das entnehme ich deinen Playoff-Kalkulationen, in der eigenen Hand.
Absolut. Ihre Chance ist nämlich bei 51,4% die Playoffs noch zu erreichen. Das liegt an ihrem starken Strength of Victory. Denn unter diesen sieben Teams, die sich um diese zwei Plätze noch prügeln, hat Ryan Fire den zweitbesten Strength of Victory. Das einzige Team, was einen besseren hat, ist Frankfurt. Die sind aber ein Spiel hinten dran. Sprich, wenn Ryan Fire zweimal gewinnt, sind sie ganz, ganz easy in den Playoffs. Einzige Team, was noch den fünften Seed ihnen dann wegschnappen könnte, wären die Madrid Bravos, weil die einen Sieg mehr haben. Dazu müssen die auch beide gewinnen. Aber bei zwei Siegen ist Ryan Fire sicher drin. Da kann nichts passieren. Sie spielen allerdings halt jetzt gegen die Raiders, gegen die sie das Hinspiel verloren haben. Und dann gegen Nordic Storm. Aber dazu wollen wir noch gar nicht kommen.
Weil der Fokus nächste Woche mehr.
Liegt jetzt erstmal bei den Raiders, weil die haben sie zu Hause in Innsbruck damals vor ein paar Wochen ordentlich vermöbelt.
35-18 war es, glaube ich, für Tirol. Also Ryan Fire hat in den letzten beiden Saisonspielen das, was sie schon ganz viel hatten, nämlich starke Gegner. Und die Teams, die sie geschlagen haben bisher, waren sehr stark von der Bilanz her. Deswegen dieser starke Strength of Victory. Ja. Das ist bei Tirol, die auch noch in die Playoffs kämpfen. Das ist bei Nordic Storm, die noch um eine Bye-Week kämpfen, natürlich nicht anders. Was es für mich gleichzeitig wieder schwieriger macht, jetzt zu sagen, ich glaube total an Ryan Fire. Die sind sehr auf und ab. Wir brauchen das nicht nochmal alles auseinanderklabüstern. Ja. Wir haben das vergangene Woche schon ausführlich besprochen. Sehr, sehr viel auf und ab. Ja. Genauso wie Tirol. Und das freut mich, oder das löst in mir Vorfreude auf den Sonntag aus. Wir werden einen großen Chunk dieses Spiels nicht sehen können, weil wir selber noch auf Sendung sind und dann eben noch im Stadion, bis wir wieder irgendwo sind, wo wir das Spiel verfolgen können, dauert es eine Weile. Aber das muss ein richtig cooles Spiel werden. Ja. Was auch dafür spricht, es ist in Duisburg, in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena, also wieder zu Hause für die Ryan Fire, die ja die letzten drei Saisonspiele alle zu Hause machen. Immer, sagen wir mal, rund 10.000 Zuschauer, die im Stadion sind. Das wird vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr werden, weil man weiß, das Team braucht das Publikum. So wie die Offensive gegen Berlin gespielt hat, weiter, sie haben alle Chancen. Ja. Aber wieder wie die Wochen zuvor, immer wackelig, ein bisschen auch an sich selbst zweifelnd. Und der doppelte Champion ist ganz, ganz flott raus aus dem Playoff-Rennen.
Ja, ihr werdet es verfolgen können. Raiders am natürlich ganz gegensätzliche Situationen mit dem Rücken zur Wand. Und ich bin immer gespannt dann, weil die stehen 5-5, also sind 2 Siege hinter Madrid, 2 Siege hinter Platz 5 und haben mit 0,26 einen wirklich grottigen Strength of Victory, also haben noch wenig starke Gegner geschlagen. Mhm. Ein Sieg gegen Ryan Fire würde natürlich den ein bisschen verbessern, aber mit 2 verbleibenden Spielen wird der Strength of Victory auch nicht mehr krass ausschlagen, außer man schlägt jetzt Wien oder Ryan Fire, die fast noch ungeschlagen sind oder nur eine Niederlage haben. Aber
sie können zum Beispiel Ryan Fire schlagen, die haben ein paar Siege, das hilft dem genau, SOV, hilft, aber dann spielen sie gegen Köln, die haben 0 Spiele gewonnen und deswegen ist es eben also auch ein 0%.
Selbst wenn sie beide Spiele gewinnen, der Strength of Victory wird da in dieser Range bleiben, 0,2 irgendwas, und das wird nicht reichen in einem Tiebreaker gegen diese anderen Teams, die da noch in dieser selben Range sind. Also die Raiders komplett mit dem Rücken an die Wand, und ich finde es dann immer spannend, entweder sind diese Teams richtig gefährlich oder die liegen 10-0 hinten und dann macht's Boom, weil jeder der Held sein will. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil dieses Tirol-Team ist eigentlich wirklich gefährlich und kann an einem guten Tag wirklich...
Kann gefährlich. Das ist ein Enigma. Da weiß vorher keiner, wie gut sie spielen werden. Sie haben fast München geschlagen vor einigen Wochen im Regen am Tivoli. Du hast gesagt, die Chancen stehen nicht gut. Außer natürlich, es passiert ganz viel Wildes. Mhm. Und das kann man nur auf Join komplett mitverfolgen. Am Samstag geht's bei uns schon los. Wir haben vergangene Woche noch eine falsche Uhrzeit kommuniziert. 16:50 Uhr. Hat keiner gesehen. Dann nehme ich das zurück. Bitte einmal akustisch stornieren. 16:50 Uhr auf Join und RAN.de. Die Stuttgart Search gegen die Cologne Centurions. Das ist auf dem Papier zumindest eine relativ klare Sache. Aber man weiß ja nie. Um 15 Uhr schon die Berlin Thunder gegen die Fehavar Enthroners. Es spielen dann abends auch noch die Wroclaw Panthers gegen die Vienna Vikings und Helvetic Mercenaries gegen Paris Musketeers. Alles auf Join Plus zu sehen. Könnt ihr euch anmelden, den gesamten ELF Game Pass zur Verfügung haben. Sonntag dann haben wir Hamburg Sea Devils und Nordic Storm und Frankfurt Galaxy gegen Prague Lions, auch das beides auf Join Plus im ELF Game Pass. Und aber eben unser Programm 12:45 Uhr Madrid Bravos zu Gast in Unterhaching gegen die Munich Ravens und danach die Tirol Raiders in Duisburg in der Schau ins Land Reisen Arena. Ich kann mich nicht erinnern, das ist die 5. ELF-Saison, dass wir in den ersten 4 Jahren so ein Playoff-Kribbeln hatten, wo es wirklich ein Rennen war, wo viele Teams noch Chancen hatten, wo wir bei einigen sagen, sie haben es in der eigenen Hand, aber also sie haben alle noch so Restprogramm, sie müssen alle irgendwo auf die Konkurrenz gucken. Mhm. Und 2, aber auch 3 und 4 Spieltage vor Saisonende schon, das macht einen richtig guten Eindruck, was so rund um die Playoffs in dieser Saison passiert. Macht sehr viel Spaß.
Mathis, bleibst du bei deinen beiden Tipps?
Nein.
Als Rausschmeißer.
Was waren meine beiden
Tipps? Du hast Paris und Tirol getippt. Die Raiders Tirol, eine Playoff-Chance von 1,5%. Die Paris Musketeers 34,8%. Mathis Teams haben, ich weiß nicht, ob Wahrscheinlichkeitsrechnung so funktioniert, haben addiert eine Chance von 36,3%. Also, dass eins dieser beiden Teams die Playoffs erreicht. Ich gebe dir ein Drittel Chance, dass am Ende wirklich eines dieser beiden Teams in den Playoffs steht. Wenn eines der beiden Teams es schafft, dann bekommst du von mir... Ein Eis in der Kantine. Hier, Handschlag drauf. Wird eh nicht passieren, leider.
Paris. We'll see. Na, echt, die Chance, dass Ryan Fire rausfällt, ist wirklich gegeben. Jetzt gegen Tirol und dann gegen Nordic Storm. Paris ist nur knapp dahinter.
Ich wollte eigentlich zum Abschluss kommen.
Sorry. Okay, wir kommen zum Abschluss.
Da vorne.
Ich wollte doch gar nicht ein Thema aufmachen. Ja, ich wollte nochmal sagen,
deine beiden Teams.
Was waren deine?
Frankfurt, das war mein optimistischer Tipp, und Ryan Fire, was mein realistischer Tipp war.
Realistisch, okay, gut, alles klar. Wir gucken nochmal in die Definition von realistisch und melden uns kommende Woche wieder, hoffentlich dann zu dritt, sonst erstmal am Sonntag. So.
Gesundheit.
Dankeschön. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.